Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Pläne sind das eine. Wir können viele Pläne machen. Aber die Wirklichkeit, die sieht dann oft ganz anders aus. Das hat uns in den letzten Wochen ja der Bahnstreik immer wieder vor Augen geführt. Da gab es Fahrpläne, und einige haben das schmerzlich am eigenen Leibe erfahren, Fahrpläne für viele Monate voraus, und plötzlich wurde alles über den Haufen geworfen. Und die Pendler konnten dann immer nur noch von Tag zu Tag sehen, wie sie an ihren Arbeitsplatz kamen. Beim Zugfahrplan, gut, da können wir diese Ungewissheit noch ertragen. Aber wie ist das mit den großen Fragen, die unsere Zukunft betreffen? Da brauchen wir ja Gewissheit. Heute, am Ewigkeitssonntag, setzt sich die Frage nach der großen Zukunft unüberhörbar auf unsere Tagesordnung. Es ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Und Sie haben das hier auf dem Altar im Blumenschmuck schon so schön angedeutet, wie das helle Licht der Auferstehung hervorbricht aus dem Dunkel der Todesumklammerung. Das soll damit dokumentiert werden. Ewigkeitssonntag. Viele haben im vergangenen Jahr erfahren, wie brüchig dieses Leben ist. Haben erfahren, wie schnell alles vorbei sein kann. Ganz schnell. Was kommt nun im nächsten Jahr? Wie geht es mit uns weiter? Und vor allem, wie sieht meine Zukunft aus, wenn meine Lebenszeit hier auf der Erde abgelaufen ist? Das sind die großen Themen des Ewigkeitssonntags. Auch die sogenannten Sterbeforscher haben sich an dieser Frage immer wieder versucht. Aber sie sind alle nur bis zu einer bestimmten Grenze gekommen. Und nicht weiter. Und dann letztlich in Spekulationen stecken geblieben. Denken wir nur an Leute wie Elizabeth Kübler-Ross oder Raymond Moody, deren Bücher sich so gut verkauft haben. Oft haben diese Sterbeforscher auch manipuliert. Sie haben die schlimmen sogenannten Sterbeerlebnisse unterschlagen. Und sie haben ja auch nur Erlebnisse von Leuten bringen können, die alle nicht gestorben sind, die alle wiederkamen. Und etwa Elizabeth Kübler-Ross gibt ja offen zu, dass sie zum Teil mit spiritistischen Methoden gearbeitet hat und einen sogenannten Führer in der Geisterwelt angerufen habe. Das sind Praktiken, vor denen die Heilige Schrift uns dringend warnt. Aber wir suchen Gewissheit über die Zukunft. Die einen spekulieren mit der Zukunft, die anderen resignieren vor der Zukunft. Wenn Sie etwa an diesen Ausspruch von Bertolt Brecht denken, der gesagt hat, ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe. Und wenn die Irrtümer verbraucht sind, dann sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Zitat Ende. Als letzter Gesellschafter das Nichts. Was für eine grauenvolle Perspektive. Jesus Christus aber zeigt uns heute Morgen eine andere Perspektive. Gegen Spekulation und Resignation setzt der Herr Jesus Christus Information. Und zu diesem Zweck erzählt er ein Gleichnis. Eine Beispielgeschichte, die ausgerechnet von einem Hochzeitsfest handelt. Es ist das berühmte Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Auf den ersten Blick fragt man sich, was hat das denn nun zu tun? Ausgerechnet Ewigkeitssonntag. In vielen Kalendern steht ja auch noch Totensonntag, weil man eben heute traditionsgemäß auf die Friedhöfe geht. Viele neue Blumen an die Gräber ihrer Lieben stellen. Was hat das nun ausgerechnet mit einem Hochzeitsfest zu tun? Wir werden es gleich sehen. Aber bevor wir richtig in den Predigttext hineinstudieren in diesen Text, müssen wir ganz kurz klären, wie so eine Hochzeit in Israel damals vor sich ging. Das gehörte zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen überhaupt. Und es gab 3 Stationen. Erste Station war die Verlobung, aber die Verlobung war verbindlicher als heute. Es war schon der Abschluss eines Hochzeitsvertrages. Das war die Verlobung. Dann kam als zweite Station ein öffentliches Eheversprechen vor Zeugen und einige Zeit danach dann das eigentliche Hochzeitsfest, zu dem die gesamte Nachbarschaft eingeladen war, die gesamte Ortschaft war oft beteiligt und erst von da an, von diesem großen Hochzeitsfest an, das oft 7 Tage dauerte, lebten die beiden dann gemeinsam. Dieser dritte Schritt, der verlief nach einem aufwendigen Ritual. Und das muss man kennen, um dieses Gleichnis zu verstehen. Zunächst machte sich der Bräutigam zusammen mit seinen besten Freunden auf den Weg zum Hause der Braut, um sie abzuholen. Die Braut sollte also heimgeholt werden. Vor dem Haus der Braut warteten die Brautjungfern. Das waren also die Freundinnen der Braut, um den Bräutigam zu begrüßen und gebührend zu empfangen, wenn er mit seinem Gefolge dort ankommen würde. Also Herr Neudorf, Sie hätten bis nach Brandenburg laufen müssen. Und häufig passierte diese Zeremonie dann in der Dunkelheit und wurde feierlich mit Fackeln beleuchtet. Das ist das typische, das klassische Ritual. Und dann machten sich Bräutigam und Braut nunmehr gemeinsam wieder auf den Weg, und zwar jetzt zum Haus des Bräutigams, in das er ja seine Braut hineinholte. Und die Freundinnen der Braut gaben den beiden mit Fackeln ein festliches Geleit. Die gesamte Gesellschaft marschierte hinterher. Diese Ölfackeln, das waren wahrscheinlich Holzstäbe mit Stofflappen umwickelt. Und diese Stofflappen waren mit Lampenöl getränkt und gaben, wenn man sie anzündete, ein relativ helles Licht. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Braut und Bräutigam, begleitet von den Fackelträgerinnen, ziehen durch den Ort, eine ganz feierliche Prozession hinter ihnen her, die gesamte Hochzeitsgesellschaft, und dann ziehen sie zum Haus des Bräutigams, und wenn sie dann endlich dort angekommen sind, dann wird gefeiert. Gefeiert nach allen Regeln der Kunst, eine ganze Woche lang, meistens. So lief das. Und jetzt verstehen wir, was der Herr Jesus mit diesem Gleichnis uns erzählen will. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Dieses Gleichnis gehört zu einer großen Rede, die Jesus über die Zukunft und über die letzte Strecke der Weltgeschichte gehalten hat. Das geht schon in Matthäus 24 los und zieht sich dann weiter durch Matthäus 25 hindurch. Was bringt die Zukunft? Und die alles entscheidende Figur in diesem Gleichnis ist der Bräutigam. Fragen wir natürlich als erstes: Wer ist der Bräutigam? Das ist hier in diesem Fall ziemlich klar. Jesus selbst ist dieser Bräutigam. Er hat das an anderer Stelle der Bibel zum Beispiel gesagt, in Markus 2, Vers 18 und 19, da vergleicht Jesus sich ausdrücklich mit einem Bräutigam. Und schon in dem Kapitel Matthäus 24, also unmittelbar vor unserem Predigttext, spricht Jesus ausführlich davon, wie es sein wird, wenn er wiederkommen wird. Wenn er ein zweites Mal auf der Erde erscheinen wird, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, wenn er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Keiner weiß vorher das Datum. Und vielen kommt es so vor, als ob sich die Ankunft des Bräutigams unendlich lange verzögert. Vers 5. Der Bräutigam blieb lange aus. Aber dann, plötzlich, wenn die allermeisten Menschen gar nicht mehr damit rechnen, dann wird er kommen. Das bringt die Zukunft, sagt Jesus. Unsere Welt, die ganze Geschichte, läuft auf diesen radikalen Bruch zu. Und dieser Bruch wird dann geschehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Sichtbar wiederkommt. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen, werden wir gleich singen. Wir Menschen können uns das schwer vorstellen, weil wir im Grunde unseres Herzens Gewohnheitstypen sind. Wir denken von unserem Lebensgefühl her, dass irgendwie alles immer so weitergeht wie bisher. Wir glauben, im Wesentlichen wird die Welt so bleiben, wie sie ist. Davon gehen wir irgendwie aus. Und vielleicht können wir uns täuschen. Das sieht man doch schon an politischen Ereignissen. Überlegen Sie mal, wer hätte im Sommer 1989 auch nur im Entferntesten damit gerechnet, welcher Normalbürger, dass die Berliner Mauer noch in demselben Jahr fallen würde. Wenn einer das gesagt hätte, die gesagt, du spinnst ja, du bist ein Fantast. Und dann ist es plötzlich geschehen. Über Nacht kann sich vieles, vieles ändern. Niemand von uns hätte das vermutet. Aber der Fall der Mauer ist ja, wenn Sie so wollen, eine Fußnote, ein Mini-Ereignis, eine Episode, verglichen mit jenem Einschnitt, der kommen wird, wenn Jesus erscheint auf dieser Welt. Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Auf diesen Tag, liebe Gemeinde, gehen wir zu. Und wenn manche jetzt fragen, ja, wie kommt es nur, dass die Christen über Jahrhunderte hinweg so hartnäckig an ihrer Zukunftshoffnung festhalten, dann nenne ich dafür hier an dieser Stelle nur mal einen Grund. Es gibt viele, aber ich nenne einen Grund. Die allermeisten Ankündigungen der Bibel über das, was in der Zukunft geschehen würde, sind bereits eingetroffen, haben sich bereits erfüllt. Denken wir an die Sammlung des Volkes Israel in seinem Land. Denken wir an den Aufstieg und Niedergang der Weltreiche, wie es dem Propheten Daniel angekündigt worden war. Wir haben das ja in unserer Predigtreihe ausführlich nachverfolgen können und wie sich das Jahrhunderte später dann wirklich erfüllt hat. Oder denken wir an den Weg des Herrn Jesus, der im Alten Testament schon so detailliert vorgezeichnet ist und der dann Schritt für Schritt von ihm so eingelöst wurde. Das ist ein sehr starkes Argument, dass die bisherigen Ankündigungen der Bibel sich in erstaunlicher Weise erfüllt haben. Und wir können fest davon ausgehen, dass auch die ausstehenden Versprechen von Gott noch eingelöst werden. Und wenn diese Stunde dann kommt, wenn sie schlägt, dann kommt alles darauf an, dass wir bereit sind. Das hat Jesus immer wieder betont. Wahrscheinlich wird nicht jeder von uns diesen Tag miterleben. Möglicherweise auch gar keiner, das wissen wir nicht, wann das sein wird. Und trotzdem ruft Jesus uns alle zur Wachsamkeit auf. Weil alle, die vorher sterben, eben schon dann vor ihm stehen. Schon dann vor ihm als ihrem Richter stehen. Also wer diesen dramatischen Tag nicht mehr miterleben wird, der muss umso wachsamer sein, weil er schon vorher diese Begegnung mit Christus haben wird. Der erlebt diesen Bruch dann spätestens in dem Moment, wo er diese vergängliche Welt ein für alle Mal verlassen wird. Und dann gilt Vers 13 für alle, wenn Jesus sagt, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann er kommt oder wann ihr geht. Ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann Jesus wiederkommt oder wann ihr sterben werdet und dann vor ihm stehen. Und dann, wenn es soweit ist, dann wird etwas Dramatisches passieren. Und Jesus sagt, ihr tut gut daran, euch rechtzeitig darauf einzustellen. Was wird die Zukunft bringen? Drei Beobachtungen finden wir in diesem Predigtext. Erstens, die Zukunft bringt Enttäuschung. Das ist das Erste. Die Zukunft bringt Enttäuschung in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Wenn der Bruch da ist, dann wird zunächst mal eine große Täuschung auffliegen. Das sehen wir in den Versen 6 bis 9. Um Mitternacht aber hob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst wird es für uns und euch nicht genug sein. Geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Überlegen Sie, bis zu dem Moment, wo der Bräutigam kommt, kann man zwischen den 10 Jungfern, zwischen diesen 10 Brautjungfern, wie sie in einer Übersetzung heißen, kaum einen Unterschied entdecken. Wenn wir die in so ein Suchbild hineinstellen würden, wie es sich in manchen Kinderzeitschriften findet, finde die Unterschiede, dann würden wir zwischen den 5 in dem einen Suchbild und den 5 in dem anderen Suchbild wahrscheinlich keinen Unterschied finden. Und sie haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Alle sind zur Hochzeit eingeladen, alle sind Brautjungfern, alle erwarten den Bräutigam, alle schlafen darüber ein, alle werden plötzlich aufgeschreckt, alle machen ihre Lampen fertig, diese Fackeln. Alles gleich. Aber warum dann die einen töricht und die anderen klug? Wer die Bibel kennt, der weiß, das hat nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun. oder mit dem Bildungsstand. Das ist nach Gottes Maßstab nicht der entscheidende Punkt, an dem sich deutlich macht, ob einer klug ist oder nicht. Aber warum dann diese Schwarz-Weiß-Malerei von Jesus? 5 töricht, 5 klug? Wo ist der Unterschied? Liebe Gemeinde, das kommt erst richtig heraus in dem Moment, wo der Bräutigam kommt. Da haben nämlich die einen, und das ist der Unterschied, Öl dabei, die Klugen, und die anderen, die Törichten, haben kein Öl dabei, sondern nur noch ihre Fackeln, die langsam, aber sicher ausgehen. Vers 3, die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber sie nahmen kein Öl. Vers 4, die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Überlegen Sie, was vorher, nach außen hin, erschien wie ein harmloser kleiner Unterschied. Das erweist sich jetzt als Zünglein an der Waage. Das wird jetzt der Punkt, an dem sich alles entscheidet. Die 5 mit dem Öl sind bereit. Ihre Fackeln brennen. Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Sie sind dabei. Die 5 ohne Öl sind nicht bereit. Ihre Lampen sind runtergebrannt. Sie haben nichts, womit sie dem Bräutigam entgegengehen können. Sie sind nicht dabei. Vorher waren sie überzeugt, wir sind genauso gut vorbereitet wie die anderen 5. Aber als der Bräutigam endlich da ist, als der große Bruch passiert, da hat alle Täuschung ein Ende. Das ist das Erste, was die Zukunft bringt. Enttäuschung. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir vorher sterben, dann wird herauskommen, ob wir zu den 5 Klugen oder zu den 5 Törichten gehören. Entscheiden tut sich das schon vorher. Wissen kann man das schon vorher. Klären kann man das schon vorher. Aber dann wird es endgültig rauskommen. Und dann wird sich niemand mehr darüber hinwegtäuschen können. Und schauen Sie, gerade darin steckt der unheimliche Ernst dieses Gleichnisses. Dass sich diese beiden Gruppen vorher so ähnlich sehen, das macht die Sache so brisant. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn da auf der einen Seite 5 fromme junge Damen wären, die alles tun, um den Bräutigam zu begrüßen, und auf der anderen Seite da sind so 5 fragwürdige Ladies, die als Lebedamen bekannt sind und sich nie um was Vernünftiges geschert haben. Dann wäre die Sache sehr klar von vornherein. Aber so ist es ja nicht. Alle 10 warten auf den Bräutigam. Alle 10, würden wir sagen, bekennen sich nach außen hin zum christlichen Glauben. Alle 10 halten sich für Christen. Alle 10 gehen zur Gemeinde. Alle 10 sind einmal getauft worden, sei es als Säuglinge oder als Mündige. Alle 10 finden Gottes Gebote irgendwie wichtig. Alle 10 hoffen auf ein Weiterleben nach dem Tod. Alle 10 lesen dieselbe Bibel. Alle 10 beten vielleicht bei Tisch. Alle 10 versuchen, als ordentliche Eheleute zu leben. Warum sind die einen bereit, wenn der Bräutigam kommt und die anderen nicht? Warum haben die einen brennende Fackeln und die anderen sind abgebrannt und haben nur noch qualmende Funzeln? Warum? Die Antwort steht in den Versen 3 und 4 und 8. Schauen wir da hinein. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihrem Gefäß samt ihren Lampen. Das ist der Punkt. Und in Vers 8 wird es dann nochmal deutlich. Die Törichten merken, dass sie Öl brauchen. Aber es ist zu spät. Habe ich Öl oder habe ich kein Öl? Was ist das Öl? Das ist gar nicht so leicht auf den ersten Blick herauszubekommen. In der Bibel steht Öl häufig für den Heiligen Geist. 2. Korinther 1, Vers 21, 22 zum Beispiel. Da spricht Paulus davon, dass Gott seinen Heiligen Geist in die Herzen der Christen hineingibt und er gebraucht dabei das Bild von der Salbung mit Öl. Das Öl also als Bild für den, der den Heiligen Geist hat. Und Öl steht für noch etwas. Öl steht für die Zugehörigkeit zu Gott. In Israel wurden Priester oder Könige, wenn sie ihr Amt antraten, mit Öl gesalbt. Und damit sollte deutlich gemacht werden, sie gehören als Eigentum zu Gott. Er hat sie eingesetzt. Der Heilige Geist und das Eigentum Gottes. Dafür steht das Öl. Und jetzt wird etwas deutlicher, was mit den 5 gemeint ist, die das Öl bei sich haben. Sie haben den Heiligen Geist in ihrem Leben. Sie sind ein Eigentum Gottes. Sie sind ganz Gott zugehörig. Sie haben aufgehört, sich selbst gehören zu wollen. Sie wollen Gott gehören. Mit allem, was sie haben und sind. Auch wenn sie noch Sünder sind, auch wenn sie immer wieder auf ihren Eigensinn stoßen und darüber traurig werden. Sie wollen Gott ganz gehören. Und die anderen fünf, die haben ihre Fackeln, aber sie haben kein Öl. Sie haben immer gemeint, dass ihnen etwas entginge, wenn sie ganz das Eigentum Gottes würden, wenn sie ganz die Verfügungsgewalt über ihr Leben abgeben würden. Sie haben sich ein Leben lang um diese letzte Entscheidung herumgedrückt. Sie sind mitgeschwommen. Und sie sind so gut mitgeschwommen, dass sie manchmal selber dachten, sie gehörten dazu. Und sie haben die innere Unruhe, die Gott gelegentlich in ihren Herzen stiftete, übertönt und betäubt mit Aktivitäten. Aber sie haben niemals erfahren, was das bedeutet, Sündenerkenntnis. Sie haben niemals die Freude erlebt, dass meine Schuld durch Christus gesühnt ist, dass ich das weiß, wie sehr ich ihn brauche. Sie haben Jesus niemals die Generalvollmacht über ihr Leben abgetreten. Sie haben immer noch eine letzte Hand selbst dran gehabt. In Markus 8, Vers 34 sagt der Herr Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und sich selbst verleugnen heißt, bereit zu sein, zu sterben, meinem Ich zu sterben. Wer das Kreuz trug, der war auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Sein Eigentumsrecht an Jesus Christus abtreten. Wie wird man ein Eigentum Jesu, ein Eigentum Gottes? Das werde ich nur dadurch, dass ich mich an ihn wende und mich ihm anvertraue. Dass ich zugebe, wie verloren ich ohne ihn bin. Und dass ich einwillige, dass er wirklich mein König ist. Dass ich nicht einfach nur eine religiöse Unterstützung suche, die meinen Alltag, den ich sonst im Wesentlichen auch ganz gut nach meinen eigenen Vorstellungen hinkriege, dass ich so ein Stück weit abgesichert bin und da ist Christus und die Gemeinde und das tut mir auch gut und das ist alles schön. Bin ich ein Eigentum Jesu Christi? Ich kann das nicht machen. Es geht auch nicht darum, dass ich irgendwelche Leistungen dafür erbringen muss, die mich nun als besonders ernsthaft in meiner Nachfolge vor den anderen dastehen lassen. Vor Gott kann ich ja sowieso nichts spielen, vormachen. Sondern es geht um die Frage deines Herzens. Gehörst du ihm? Darf er dich besitzen? Erst wenn er dich hat, hast du ihn, sagt ein Dichter mal. Erst wenn er dich hat, hast du ihn. Hat er dich? Das ist die Frage, die Jesus uns mit diesen fünf törichten Jungfrauen stellt. Betest du Jesus an als deinen König und als deinen Herrn? Willst du, dass er dein Leben führt? Willst du, dass er über deine Zeit bestimmt? Klar, du wirst immer wieder erschrecken über die vielen Mittelmäßigkeiten und Halbheiten, die sich auch in deinem Leben noch finden, genauso wie ich auch immer wieder erschrecke. Aber du wirst es nicht einfach nur hinnehmen und sagen, nun ist man so, wir sind immer nicht besser, sondern du wirst Christus bitten, Herr, arbeite an meinem Leben. Und habe Dank, dass ich dir trotz all meiner Ecken und Kanten und Macken gehören darf. Die einen und die anderen. Sie einen gehören Christus und die anderen nicht. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Zu welcher Fünfergruppe gehöre ich? Jesus sagt hier, es gibt unter denen, die offiziell und nach außen hin dazugehören, eine Anzahl von Leuten, die am Ende nicht dabei sein werden in seinem Reich. Und diese Frage war Jesus so wichtig, dass er sie mehrfach verhandelt hat. Beispielsweise in dem Lesungstext, den wir gehört haben. Das eine Haus auf dem Felsen und das andere Haus auf dem Sand. Das sieht man aber nicht, auf was für einem Untergrund die stehen. Können Sie wieder zwei Suchbilder machen, die sind völlig identisch, völlig gleich. Und erst im Gericht kommt dann heraus, dass das eine auf Sand gebaut war. Oder denken Sie an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das der Herr Jesus erzählt hat. In Lukas 8 oder in Markus 4 oder in Matthäus 13. Wo es dieses Beispiel gibt, wo der Same auf steinigen Boden fällt. Da geht schnell was auf, eine schnelle Begeisterung, eine schnelle Scheinbekehrung. Aber es hat keine Wurzel. Oder das andere Feld mit den Dornen, da fällt ein Same auf das Land, aber der Alltag und die Sorgen und die Freuden der Welt und die tausend Hobbys und sonstigen Pläne, die wir noch haben und Existenzsorgen, die wir uns machen, das deckt es alles zu, das erstickt das windet sich wie Dornensträucher drumherum und lässt den Samen nicht zur Entfaltung kommen. Und eben hier diese fünf törichten Jungfrauen. Die Zukunft bringt Enttäuschung. Das ist das Erste, was Jesus deutlich macht. Und dann wird die Vermischung von Scheinchristen und Christen vorbei sein. Und dann das Zweite, das können wir wesentlich kürzer darstellen. Der Unterschied, der dann herauskommt, wenn diese Enttäuschung passiert, der wird endgültig sein. Das Zweite also, die Zukunft bringt nicht nur Enttäuschung, sondern sie bringt Endgültigkeit. Ab Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft euch selbst. Endgültigkeit. Schauen Sie, in dem Augenblick, wo der Bräutigam kommt, ist die Sache gelaufen. Auch wenn die übrigen fünf noch versuchen zu retten, was zu retten ist, wie erschrocken müssen die gewesen sein in diesem Augenblick. In dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt oder wenn sie vor ihm stehen, weil er sie abgerufen hat aus dieser Welt, dann wird denen, die ohne ihn gelebt haben, schlagartig klar sein, was Sache ist. Und jetzt fangen sie an herumzuwuseln. Könnt ihr uns nicht was abgeben von eurem Öl? Bitten sie, eine Bitte voller Unruhe, eine Bitte voll klopfender, bedrängender Angst, die Fackeln am Verlöschen, es bleibt nicht mehr viel Zeit, es muss jetzt schnell etwas geschehen. Sonst ist die Dunkelheit ihr Schicksal. Und dann kommt dieses schreckliche Nein der anderen fünf. Und wir fragen uns, wenn wir diesen Text lesen, warum geben die nichts ab? Sind die so egoistisch? Das geht doch nicht. Nein, nein, das ist nicht der Grund. Wenn sie was abgeben würden, dann würde es für beide nicht reichen. Schauen Sie, dieses Nein, das ist kein hämisches Nein. Nein, ihr kriegt's nicht, selber schuld. Dieses Nein, das ist auch kein hartes Nein. Nein, gibt's nicht, aus, vorbei, nie mehr. Dieses Nein, das ist auch kein gleichgültiges Nein. Nee, geht nicht, tut uns leid, müsst ihr selber sehen. Sondern dieses Nein, das ist ein trauriges Nein. Nein, nie, nein, es geht nicht. Es würde für uns beide nicht genug sein, aber geht doch noch. Und damit sagt Jesus uns, kein Mensch kann einen anderen retten für die Ewigkeit. Kein Mensch kann für einen anderen Gnade und Vergebung erwirken. Das kann nur der Herr Jesus selbst tun. Wenn es um Rettung oder Nichtrettung geht, dann kann nur Gott uns helfen. Kein anderer Mensch. Und deshalb können die fünf Klugen, den fünf Törichten, auch in diesem Augenblick, so gern sie es würden, nichts, aber auch gar nichts helfen. Kein Mensch kann vom Glauben eines anderen Menschen zehren. Wir können vom Glauben eines anderen Menschen lernen. Wir können durch den Glauben eines anderen Menschen ermutigt und gestärkt werden. Wir können dadurch eingeladen werden, selbst uns Christus anzuvertrauen. Aber wir können nicht vom Glauben eines anderen Menschen zehren. Jeder von uns wird für sich vor Gott stehen. Es gibt dieses spiritual, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Ich bin's, Herr. Ich selbst, der so dringend des Gebets bedarf. Wir werden uns nicht auf unsere gläubigen Eltern berufen können. Wir werden das Öl nicht borgen können. Am Ende stehen die fünf Törichten vor verschlossener Tür. Und so sehr sie auch schreien, es wird ihnen nur diese eine Botschaft noch zuteil, ich kenne euch nicht. Die Zukunft bringt Endgültigkeit. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis auch, es gibt eine Frist. Jeder Mensch hat eine bestimmte Frist, in der Gott ihn ruft. Eine bestimmte Frist, in der Gott ihn auffordert, Buße zu tun. Eine bestimmte Frist, in der Gott ihn in seinem Gewissen zwickt und zwackt und packt. Eine gewisse Frist, in der Gott versucht, ihm deutlich zu machen, dass er einer schrecklichen Täuschung erliegt, wenn er so weiterlebt wie bisher und glaubt, im Himmel anzukommen. Aber wenn die Stunde schlägt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und darum ist das so eine ernste Botschaft, die Jesus uns mit diesem Gleichnis heute Morgen aufbürdet. Es gibt eine Frist. Und darum, das ist heute am Ewigkeitssonntag gerade wichtig zu sehen. Kennt die Bibel das auch nicht, dass man für Verstorbene Fürbitte tut? Weil in dem Moment, wo der Mensch diese Welt verlässt, die Sache entschieden ist. Und darum kennt die Bibel genauso wenig, was etwa in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, dass es ein Fegefeuer gibt, in dem der Mensch nachträglich geläutert wird, damit er dann doch besser in den Himmel passt. Nein, endgültig ist es entschieden in dem Augenblick, wo wir diese Welt verlassen. Karl Heim, der Theologe, hat gesagt, der Tod, das ist der Augenblick, da wir an unserem Lebenswerk nichts mehr ändern können. Was nicht schon geändert ist, wir können nichts mehr hinzufügen. Und er berichtet von einem schlimmen Erdbeben in Yokohama vor vielen Jahren. Da waren bei einer elektrischen Bahnanlage plötzlich die Leitungen zerstört worden. Und die Menschen in dem Bahnwagen waren durch den elektrischen Strom auf der Stelle tot. Und als die Rettungsmannschaften später an diese Stelle kamen, fanden sie ein schockierendes Bild vor. Die Toten saßen nämlich regungslos da in der Haltung, die sie zuletzt eingenommen hatten. Einer steckte gerade ein Geldstück hin, um zu bezahlen, so beschreibt Karl-Heim das. Ein anderer lachte, als ob er gerade einen Scherz gemacht hätte. Ein dritter saß mit gefurchter Stirn da ganz nachdenklich auf seinem Stuhl. Und sehen Sie, das ist ein Bild für unser Sterben. Wir werden alle so sterben müssen, beziehungsweise vor Jesus stehen, wenn er vorher wiederkommen sollte, wie wir zuletzt gelebt haben, in derselben inneren Stellung. Wir werden nichts mehr ändern können, sondern wir werden so hinübergehen, wie wir sind. Da gibt es diesen englischen Ausdruck des Point of No Return. Es wird kein Zurück mehr geben. Diese Stunde, wenn der Bräutigam kommt, wenn der Bruch da ist, die wird alles endgültig machen, so oder so. Und darum stößt Jesus Christus uns immer wieder darauf, dass wir dann vorbereitet sein müssen, dass wir dann auf der richtigen Seite stehen müssen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Schulprüfung oder Examina. Für einige ist das ja immer noch die Realität. Da hat man gearbeitet und geschrieben und irgendwann kam der Gong und der Lehrer sagte so, jetzt wird eingesammelt. Und manchmal fiel einem hinterher noch so manches ein, was man eigentlich noch hätte schreiben können und wollen und sollen. Aber es war zu spät. Der Gong war erklungen, die Hefte waren weg und man konnte nichts mehr nachtragen. Die Arbeit wurde nun so bewertet, wie sie in dem Moment da stand. Wenn die Stunde schlägt, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann sind die einen auf ewig gerettet und die anderen auf ewig verdammt. Dann wird der eine drinnen und der andere draußen sein. Und keiner, der dieses Gleichnis gehört und gelesen hat, wird dann sagen können, ich wusste es nicht. Jesus macht uns deutlich, wie ernst die Dinge stehen. Und dann das Letzte. Das Letzte, was Jesus uns hier an Informationen über die Zukunft gibt. Die Zukunft bringt Enttäuschung, die Zukunft bringt Endgültigkeit und drittens und letztens, die Zukunft bringt das große Entweder-Oder. Das sehen wir in den Versen 10 bis 12. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Entweder ich bin dabei beim herrlichen Fest in Gottes Ewigkeit oder ich stehe draußen in der Finsternis und bleibe auf ewig von Gott getrennt. Das ist die Hölle. Dieses schroffe Entweder-Oder hat Jesus immer wieder vor seinen Zuhörern betont. Der schmale Weg und der breite Weg. Entweder-Oder. Die eine Zukunft, die ist an Herrlichkeit und Schönheit und Freude gar nicht mehr zu überbieten. Und ich möchte das heute Morgen ganz besonders denen sagen, und denen zurufen, deren Leben belastet und traurig und verdüstert ist. Es gibt, wenn sie zu Jesus gehören, eine Zukunft für sie. Und diese Zukunft, die ist völlig anders als alles, was ihnen diese Welt bieten kann. Die ist hell. Ich muss so dran denken, als wir noch in Osnabrück unseren Dienst taten, eines Tages eine ältere Dame zu Besuch kam, die erzählte von ihrer Tochter, die an Gott geglaubt hatte, die zu Christus gehört hatte, und dann ganz früh gestorben war. Und die Mutter erzählte das voller Trauer. Und ich weiß noch, Tabea war damals 5, sie saß so andächtig mit dabei und dann sagte sie nur ganz still, im Himmel wird alles wieder gut. Und so ist es. So ist es, wie ein 5-jähriges Kind es sagt, weil es das weiß von der Bibel. So einfach ist es im Grunde. Im Himmel wird alles wieder gut. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gibt und das ist die Botschaft, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, wenn Sie vielleicht mit mancher Traurigkeit und mancher Not nicht klarkommen in Ihrem Leben, wenn Sie zu Christus gehören. Er sagt, du kommst zu meinem Fest, zu meinem Fest, das in Ewigkeit gefeiert wird. Du wirst eine Freude erfahren, die du dir jetzt gar nicht vorstellen kannst. Und das Wichtigste ist, du wirst deinem Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten dürfen. Du wirst frei sein von aller Schuld. Du wirst frei sein von all dem, was dich jetzt noch festnageln will und runterziehen will hier auf dieser Erde. Es wird so schön sein, hat mal einer gesagt, wir werden uns wundern, warum wir so sehr an dieser Erde gehangen haben, an dieser Welt. Und das Wichtigste ist, du wirst zusammen sein mit dem Bräutigam Jesus Christus und seinem Vater im Himmel. Das ist die Zukunftsperspektive. Das ist das Entweder, das Jesus hier in Vers 10 anspricht. Die bereit waren, gingen hinein. Und dann kommt das Oder in den Versen 11 und 12. Später kamen auch die anderen. Jungfrauen sprachen, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich kenne euch nicht. Und da wird uns auch wieder dieses bewegende, auffühlende Bild gemalt. Da stehen die fünf Frauen vor der Tür, draußen in der Dunkelheit. Und sie rufen laut, voller Schmerz, voller Sehnsucht, Herr, Herr, tu uns auf. Jetzt wollen sie unbedingt rein. Jetzt merken sie, es gilt. Sie haben begriffen, was sie verpassen, wenn sie nicht dabei sind bei Gottes Fest. Aber, und das ist das Erschütternde, ihre Sehnsucht nützt ihnen jetzt nichts mehr. Ihre Klage, ihre Reue bewirken nicht, dass die Tür sich noch einmal öffnet. Sie stehen draußen vor der Tür. Sie sehen vielleicht, um im Bild zu bleiben, dass das Licht aus dem Festsaal unter der Tür hindurchblitzen. Sie sind nahe dran und die Tür bleibt doch zu. Sie hatten lange Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf das Kommen des Bräutigams. Sie hatten lange Zeit gehabt, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Sie hatten lange Zeit gehabt, ihr Leben an Christus zu binden. Jetzt ist es zu spät. Und die einzige Antwort, die sie bekommen von jenseits der geschlossenen Tür, lautet, wahrlich, ich kenne euch nicht. Und auch diese Antwort ist weder hämisch, noch hart, noch kalt. Auch sie ist traurig. Diese Redewendung, wahrlich, wahrlich, das hat Jesus immer wieder selbst gebraucht, auch in anderen Zusammenhängen. Und deswegen macht er deutlich, ich werde der Richter sein, der dieses Wort spricht. Ich selbst werde euch abweisen, weisen müssen. Schauen Sie, wenn Jesus wiederkommt, wird es viele Menschen geben, die plötzlich kapieren, dass sie falsch gelebt haben. Und sie werden merken, dass ihr Leben ohne Gott vergangen ist. Dass ihnen das nie wirklich Not gemacht hat. Ob Christus sich an ihrem Leben freuen kann. Aber es hätte ihnen Not machen sollen. Und ich muss nochmal mit Schrecken zurückdenken an diese vor einigen Tagen bei Kerner durchgeführte Talkrunde, bei der Richard Dawkins, dieser sogenannte Papst des Atheismus, zu Gast war und dann diskutiert hat mit zwei deutschen Bischöfen, einem evangelischen, einem katholischen. Und der katholische und der evangelische Bischof Jaksche und Huber haben beide gesagt, die Hölle gibt's nicht. Um deutlich zu machen, ja, ganz so altertümlich und unmöglich, wie der Dawkins uns als Kirche darstellt, sind wir ja doch nicht. Und dann stellte Kerner am Ende dem Richard Dawkins eine gute Frage. Er sagte, Herr Dawkins, haben Sie einen Notfallplan für den Fall, dass Sie sterben und plötzlich merken müssen, es gibt Gott doch? Und Dawkins sagte nur, er würde sagen, keine Beweise. Du hast uns keine ausreichenden Beweise gegeben. Aber verstehen Sie, in dem Augenblick, wo er vor Gott steht, da wird ihm der Mund verschlossen sein. In dem Moment, wo er wirklich vor Gott stehen wird und nicht vor einem Hampelmann, den er vielleicht für die religiöse Gottesvorstellung hält, da wird er von einem Moment auf den anderen in die Knie gehen müssen und sehen, dass sein ganzes Leben verwirkt ist. Und Kerner sagte dann so völlig unpassend, ja, vielleicht wird Gott ja lachen. Nein, Gott wird nicht lachen. Gott wird nicht lachen. Und schauen Sie, das ist das Furchtbare, wie es in der Volksfrömmigkeit und im allgemeinen Empfinden vieler Menschen angelegt ist, dass man sagt, ach, Gott wird's schon nicht so ernst nehmen. Und dann wird dieser Atheist, der seine Wahrheit bekämpft hat, vor ihm stehen und ein Moderator sagt dann so locker, na, Gott wird vielleicht lachen. Und die Bischöfe haben fast mitgelacht an dieser Stelle. Es ist dramatisch, es ist so dramatisch und deswegen ist es so dringend nötig, am Ewigkeitssonntag 2007 diesen Predigttext zu hören und dieses Gleichnis von Jesus zu lesen. Und daran sehen wir eines ganz deutlich, Gott stellt Bedingungen. Ja, Gott stellt Bedingungen. Gott stellt nicht Bedingungen, die wir nicht erfüllen können. Gott fordert von uns nicht religiöse Leistung. Aber Gott sagt, es gibt nur eine Rettung und das ist mein Sohn Jesus Christus. Und es gibt nur einen Weg zu ihm zu kommen und das ist der Glaube, dass du dich ihm bedingungslos anvertraust. Und es gibt nur einen Jesus Christus und das ist der Jesus Christus, der zugleich der Heiland und der Herr ist, der zugleich der Retter und der König ist. Und entweder du gehörst ihm ganz und er darf über dein Leben verfügen, über dein ganzes Leben, oder du gehörst ihm gar nicht. Und Gott setzt auch Zeiten. Zeiten, in denen wir antworten sollen. Zeiten, in denen wir umkehren dürfen. Und das Schlimmste passiert dann, wenn Gott ruft und ruft. Und wir lassen dieses Rufen verklingen ohne Konsequenzen zu ziehen. Und irgendwann sind wir dann so abgestumpft, dass wir gar nichts mehr hören und einfach so weitergehen bis zum Schluss. Ob wir Rettung und Vergebung und Gnade wollen, ob wir Gott gehören wollen oder nicht, er allein entscheidet über unsere Zukunft. Und schauen Sie, so sagt Jesus uns das als Letztes hier. Für die Zukunft gilt, sie bringt Enttäuschung, sie bringt Endgültigkeit und sie bringt das große Entweder-Oder. Und der Tod ist eben nicht der große Gleichmacher. Das ist der Tod als Allerletztes, das ist er überhaupt nicht. Sondern der Tod ist der große Zweiteiler. Der Tod ist der große Zweiteiler. Und es kommt darauf an, auf welcher dieser beiden Seiten wir am Ende stehen. Haben Sie das Öl? Gehört Ihr Leben Jesus Christus? Haben Sie das Eigentumsrecht darüber an ihn abgetreten? Sind Sie vorbereitet? Notfalls plötzlich die letzte große Reise Ihres Lebens anzutreten? Sind Sie vorbereitet? Sind Sie wach? Gehören Sie ihm? Ja oder nein? Haben Sie Gewissheit? Wenn nicht, dann möchte ich Sie herzlich bitten, um Ihrer eigenen Seligkeit willen, dass Sie das schnell geklärt bekommen, dass Sie dem nachgehen, dass Sie es nicht anstehen lassen, dass Sie das wirklich vor Gott klären. Und wenn Sie einen Christen brauchen, der Ihnen dabei hilft, mit dem Sie nochmal reden können darüber, dann sprechen Sie einen Christen an. Sie können noch mich ansprechen oder auch andere, zu denen Sie Vertrauen haben. Aber bitte schieben Sie es nicht auf. Lassen Sie es nicht einfach vorübergehen mit diesem Ewigkeitssonntag. Sie können sich so an Christus wenden, wie Sie sind. Sie können ihm alles sagen. Und er hat versprochen. Er hat versprochen, sie anzunehmen und ihnen alle Vergebung zu schenken. Er will es so gern tun. Keiner von uns weiß, in welchem Zustand er seine letzte Minute verbringen wird, seine letzten Stunden oder sein letztes Jahr. Wir wissen es alle nicht. Und darum drängt uns das Wort Gottes. Es sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Und so schließe ich mit einem ganz alten Liedvers, der aber heute genauso aktuell ist wie jemals zuvor und der auch immer aktuell bleiben wird, bis Jesus wiederkommt. Da heißt es, wer seiner Seele Heil versäumt, hat eine Ewigkeit verträumt. Ihm wird hinfort nicht aufgetan. Heut komm, heut nimmt dich Jesus an. Amen.